Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten SOT Radio Show hinter den Schlagzeilen. Ja, wir sind heute ganz paar Leute hier an Bord und zwar stelle ich die mal alle kurz vor. Das ist zum einen die Jessie.
Hallo.
Der Siggi.
Hallo.
Der Philipp.
Hallo.
Der Luke.
Hallo.
Die Maria.
Hallo.
Der Michi.
Hallo.
Und die Ingrid.
Hallo.
Und zu guter Letzt bin ich noch. Ich bin der Jörg. Hallo an alle. Ja, wie immer, ihr seid herzlich willkommen. Chattet eifrig mit. Wir versuchen das zu beantworten. Versuchen das auch mit in die Radioshow mit hineinzunehmen. Ruft uns sogar an. Ich schalte das jetzt ein. Da seht ihr einen roten Knopf blinken. Genau. Ja, unser Titel lautet für unsere heutige Show Chaos hier, Chaos dort, Chaos überall. Zum Glück noch nicht bei uns im SOT-Studio. Das funktioniert alles noch. Ja, und zwar ist das Hauptthema halt mit Anschläge halt in Deutschland, die wir besprechen wollen, wo es ja, oder Attentate, wie je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, von Würzburg über München, über Reutlingen nach Ansbach, dann das Attentat in Nizza, nicht zu vergessen, dann der Putschversuch in der Türkei und dessen Folgen, dann auch der umstrittene Wahlsieg in den USA oder Wahlsieg allgemein und zu guter Letzt natürlich, ja, darf es nicht fehlen, Pokémon Go, der Wahnsinn für jedermann. Als Abschluss und vielleicht noch ein bisschen Wetter. Also das ist erstmal die grobe Linie, die wir heute besprechen wollen. Genau, also, wenn wir drüber nachdenken, was ist in den letzten Tagen überhaupt so in Deutschland passiert? Ja, möchte jemand anfangen? Würzburg wäre vielleicht, das beste Stichwort, oder? Von zeitlichen Rahmen her? Das war das Erste, was geschehen ist, so wie ich mich erinnern kann.
Ja, also, da war eine Meldung, und zwar, dass ein junger Mann in einem Regionalzug, also kurz bevor, also in der Nähe von Würzburg, Reisende mit einer Axt und mit einem Messer angegriffen hat und mehrere Menschen also verletzt hat, wovon 3 von ihnen schwer verletzt worden sind. Es soll sich dabei um einen 17-jährigen Flüchtling aus Afghanistan gehandelt haben. Der flüchtende Jugendliche wurde also dann von der Polizei erschossen. Also das war, nachdem also irgendjemand im Zug die Notbremse gezogen hatte und irgendwie war zufälligerweise dann auch schon das Sondereinsatzkommando in der Nähe und hat diesen jungen Mann dann erschossen. Hm. Ja, und angeblich soll es einen islamistischen Hintergrund gegeben haben, also über einen Ausruf, aber das ist
die sagen das Gerücht. Jedes Mal.
Genau. Genau, das ist immer so eine Standardaussage, aber das wird halt dieser Meldung zufolge noch überprüft.
Hm. Okay, und jetzt sind die Menschen ums Leben gekommen? Natürlich ist der Schütze ums Leben gekommen. Gab es da Verletzte bei diesen Attentaten nächstes Mal oder Angriff?
Ja, also 3. Also 3 waren schwer verletzt und einer also nicht ganz so schwer.
Hm. Also da ist niemand ums Leben gekommen.
Hm. Okay, zum Glück. Okay. Hm.
Außer dem Schützen.
Außer dem Schützen selbst, ja.
Mhm. Ja.
Genau, und das war in einem Zug gewesen, Regionalexpress, oder?
Genau, ja. Das war von Treuchtlingen nach Würzburg und der Zug, der war schon fast in Würzburg am Hauptbahnhof, da ist dieses Drama passiert.
Mhm. Okay, na gut, einen Täter können wir natürlich nicht mehr befragen, was waren da wirklich die Motive? Okay, haben wir noch was zu Würzburg? Eine Vermutung oder wollen wir erstmal weitergehen, was noch so geschah?
Ich würde sagen, gehen wir erstmal weiter, dann können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen,
zusammenhängt. Mal. Ja. Genau. Vielleicht finden wir ein paar Punkte, ein paar gemeinsame Nenner, was eventuell passiert sein könnte. Okay, das nächste war dann, glaube ich, jetzt bin ich mir selber nicht sicher von Daten her, war es München oder war es Reutlingen?
Nee, das war München am 22.
Juli. München am 22. Juli.
Okay. Genau. Was ist da passiert in München?
Da war auch ein junger Mann, der einem Einkaufszentrum, dem Olympia-Einkaufszentrum im Norden von München, in Moosach, dann angefangen haben, in einem McDonald's zu schießen und der dann mit seiner Waffe dann weitergegangen ist. Er wurde dann, wie er rausgekommen ist, aus dem McDonald's wohl gefilmt und auch ins Internet gespielt. Das ist auch eine der Filme, die dann von den Massenmedien immer wieder einmal gezeigt worden ist. zusammen auch wohl mit einer Beschreibung von einem Bild, das nicht in München war, sondern aus von einem früheren Ereignis ähnlicher Art. Und der Täter ist dann weitergegangen, hat sich dann über ein Parkhaus gleich neben dem Ötz oder das zum Ötz dazugehört hat, am Dach aufgehalten, wurde dann von einem Bewohner in der Nähe in ein Streitgespräch verwickelt und auch aufgenommen. Und der Täter ist dann in Richtung Norden abgehauen, wurde dann von Polizisten gestellt und auch erschossen.
Steht es schon fest, dass er von Polizisten erschossen wurde, oder hat er sich selber erschossen?
Ich glaube, er hat sich selber erschossen, will ich mal
erinnern. Er wurde gestellt und sich selber sorry. Mhm.
Mhm. Also ein Kilometer vom Einkaufszentrum entfernt wurde seine Leiche gefunden. Mhm. Also insgesamt sind 10 Menschen ums Leben gekommen und 35 wurden schwer verletzt. Und ich finde, diese Geschichte ist ziemlich widersprüchlich. Weil es gibt einige Zeuge, die behaupten, dass es waren mehrere Täter. Und einige sagen, es wurde ganz klar auf 2 Etagen geschossen, also aus mehreren Waffen. Und ja, also da muss man betonen, das war kein Flüchtling, sondern 18-jähriger deutscher Iraner. Er wurde in Deutschland geboren. Und ja.
Das hat er, glaube ich, dann auch in einem Video gesagt, wo aufgenommen wurde, wo er auf dem Dach vom...
Genau, dass er gemobbt wurde und dass wir alle schuld sind. Und ja, und angeblich hat er hauptsächlich junge Menschen erschossen.
Ich glaube, die älteste Person war 44 Jahre und die restlichen Personen waren so zwischen, ich glaube, 14 und 22 oder so.
Ja, ganz viele junge Männer. Und angeblich hat er so einen Fake-Account auf Facebook erstellt, um Jugendliche einzuladen zu einer freien Mahlzeit in McDonald's. Ja, und anfangs gab es da Gerüchte bzw. Meldungen von Polizei, also die redeten von 3 Tatverdächtigen mit Landwaffen, aber danach wurde diese Geschichte wieder geändert. Vielleicht wurden auch die Zeugen irgendwie getäuscht. Man weiß nicht.
Inge, du hast da was zusammen?
Also von diesen 3 Tätern mit Langwaffen war bis 10 Uhr abends noch die Rede. Also das ist sehr über Stunden hinweg war von mehr Tätern die Rede, von 3 Tätern mit Langwaffen, die sich da aufhalten sollten. Also dieser jugendliche Täter, der ist nicht mit einer Langwaffe, sondern sowas wie einer Pistole, unterwegs gewesen, warum dann plötzlich von 3 Tätern mit Langwaffen die Rede war. Man hat das dann später so erklärt, dass sich die Zeugen wohl getäuscht hätten.
Hm. Ja, der Polizeichef hat gesagt, dass mehrere tausend Anrufe bei der Polizei eingelangt sind in diesen Stunden und dass man ja in einem jeden Anruf nachgehen muss und da sind natürlich ein paar Falschmeldungen dabei und das erklärt auch, warum so viel Chaos oder Unklarheit gegeben hat, bevor wirklich die richtigen Zahlen dargestellt werden sind. Also ich glaube, die Münchner Polizei hat gute Arbeit geleistet trotzdem und man muss halt verstehen, dass wenn es so viele Anrufe gibt, Tausende, dass da ohne weiteres Verwirrung entsteht.
Ist auch, wenn man das jetzt einfach mal ein bisschen größeren Rahmen sieht, einfach die Hysterisierung in den letzten Monaten. Es werden überall Bomben gesehen, ob es jetzt kleine Akkus und Batterien sind oder so, die als Bomben gehalten werden. Ist es nicht verwunderlich, wenn die Leute auch einfach viel mehr sehen auf einmal, was dann am Ende vielleicht gar nicht da ist.
Ja, wenn sie unter Schock stehen. Ja,
genau. Ist eine Paniksituation und da hört man natürlich immer ein bisschen mehr als sonst, was ja auch vollkommen in Ordnung geht.
Und noch ein interessanter Detail, also der Täter ist offenbar wegen Depression, also er befand sich wegen Depression in psychiatrischer Behandlung. Und er wohnte seit 2 Jahren in München und war polizeilich bislang nicht aufgefallen.
Ist das schon bekannt, warum er in psychiatrischer Behandlung war? Oder?
Ja, wegen Depressionen.
Also allgemein Depressionen, keine nähere Beschreibung Was für eine?
Ja, wahrscheinlich Mobbing. Also das, was er selbst in diesem Video gesagt hatte.
Was dann auch gesagt wurde, ich glaube auch von diesem Polizeichef oder Pressesprecher der Polizei in München, dass auch zwei Zivilbeamte unterwegs gewesen sein sollen, die auch zu der Zeit in diesem OEZ, diesem Einkaufszentrum, da waren und dann die Verfolgung aufgenommen haben. Das könnte natürlich erklären, dass dann drei Täter draus wurden, die halt in Zivil gekleidet waren, die auf der Jagd waren nach den Tätern und ja.
Ja.
Ist eine plausible Möglichkeit.
Also ja, wenn das stimmt, wenn zwei Zivilbeamten den zuerst entdeckt haben und die werden wahrscheinlich eine Waffe bei sich getragen haben, dann könnte es schon dafür sprechen, dass das so zustande gekommen ist, dass die Leute gedacht haben, das sind drei Leute.
Ja. Interessant ist auch, dass als Meldungen von anderen Ländern, also aus dem Ausland gekommen sind, hier der islamische Terrorismus erwähnt worden ist. Ich glaube, der François Hollande hat erwähnt und eben gesagt, dass ja Deutschland sich nicht unterkriegen lassen soll von islamistischer Bedrohung. Wobei der Polizeichef dann aber ganz klar gesagt hat, es gibt absolut keine Verbindung mit IS in diesem Fall. Und das ist es zeigt natürlich, dass die Leute sofort an Islam-Terror denken, wenn so etwas passiert, aber man muss immer auch einen Schritt zurückgehen und mal warten, was passiert, und nicht so schnell urteilen.
Ja, das ist das Problem. Das Problem bei der Sache war ja auch, also dass die Medien, also die Hauptmedien, da auch gleich wieder, also sehr eifrig, also durch ihre Sendeformate, also durch schnelle Ausgabe von Nachrichten, also weil sie dachten, die müssen jetzt unbedingt schnell Meldungen rausgeben, diese Gerüchteküche ja auch noch zusätzlich angerührt haben.
Ja, vor allem die alternativen Medien, also die Medien, die nicht offiziell von den meisten gesehen werden, haben die Gerüchteküche in der Hinsicht ziemlich geschürt.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass eigentlich in den Mainstream-Medien und in den Aussagen des Polizeisprechers und so, eigentlich waren die sehr zurückhaltend. Also es war so mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber dass die also wirklich immer wieder betont haben, also wir können das noch nicht sagen, und das Wort irgendwie Terror fiel auch irgendwie wenig, und auch am Ende
das kam, das kam eigentlich nur durch die Medien zustande, dieses Wort Terror.
Genau, und wenn ich jetzt richtig informiert bin, ist ja auch das offizielle Wort immer noch Amoklauf. Und das ist schon im Mediengeschehen natürlich ganz, ganz außerordentlich wichtig, was man da für Wörter benutzt. Und da haben die eigentlich einen relativ guten Job gemacht, so wie ich das wahrgenommen habe.
Noch als Präsident von einem anderen Staat sollte man aber ein bisschen professioneller sein und warten zumindest, was herauskommt, bevor man wieder alles zurückschiebt auf den islamischen Terror.
Sigi, du wolltest was sagen?
Ja, ich wollte noch ein interessantes Detail erwähnen. Also vielleicht kann das Aufschluss geben zu seinen Motiven, weil genau vor 5 Jahren ermordete Anders Breivik mit einer selbstgebauten Bombe und mehreren Schusswaffen 77 Menschen in Norwegen. Also das war genau vor 5 Jahren.
Und gab es da nicht auch Gerüchte, dass man in seiner Wohnung irgendwelche Hefte in der Hinsicht gefunden hat? Über andere Amokläufe?
Also, soweit ich das verfolgt habe, wurde dann Material gefunden in seiner Wohnung zu Breivik und auch zu anderen Amokläufen, dass er laut diesen Informationen sich wohl ja schon längere Zeit, ein Jahr oder so, mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und sich darüber informiert hätte.
So. Gut, bei Breivik muss man noch dazu sagen, da weiß man nicht, ob da noch mehrere involviert waren, ob das noch ein größerer Plan in Wirklichkeit war, dass es nicht nur ein Schütze war, sondern noch mehrere, die dahinter steckten. Also zumindest gibt es ja diese Vermutung da damals bei Breivik. Und ich würde halt eher sagen, hier.
Da gab es damals auch ziemlich viele Tote, glaube ich, mindestens, wie viel waren es, 80 oder?
73.
77. Und es hat sich ja über, ich glaube, ich weiß nicht, war das die Hauptstadt oder und dann später auf eine Insel gezogen?
Insel, wo ein Jugendkämpfer.
Über Stunden. Also da gibt es einige Zweifel, ob er wirklich ein Einzeltäter war.
Ja, man muss dann auch noch unterscheiden. Ich glaube, der Täter in Schweden, der hat das wirklich sehr lange Zeit geplant. Und auch wenn der Täter in München das ja eine lange Zeit geplant hat, kann man immer noch unterscheiden, ob das jetzt geplant wird einfach aus Spaß oder ob es geplant wird, weil man weil man wirklich psychologische schwere Probleme hat und von unserer Gesellschaft, von der ganzen Welt halt schwer enttäuscht ist und halt vernachlässigt worden ist. Also das muss man auch unterscheiden. Ist, glaube ich, ja, das ist jetzt natürlich jetzt schwer, Sachverständige anzusetzen, weil ja die Täter leider Gottes immer erschossen werden. Das heißt, man kann die genauen Ursachen nicht mehr herausfinden. Und vielleicht wäre das auch ein Vorschlag an die Exekutive, da ein bisschen vorsichtiger zu sein. Ist schon klar, dass man eine Gefahr abwenden muss, aber es ist auch sehr wichtig, die richtigen Ursachen herauszufinden, warum so etwas passiert, dass man effektive Gegenmaßnahmen setzen kann und nicht überreagiert, nicht hysterisch überreagiert.
In München, also nach meinem Eindruck, haben sie Pläne in der Schublade gehabt und sie haben die Pläne auch befolgt. Was dann halt in München noch passiert ist, zeitgleich zu dem Schießereien im Norden, dass im Zentrum dann die Leute wohl durch Informationen, die sie erhalten haben, dann angefangen haben, gefährliche Situationen überall zu sehen. Also es gab da am Stachus einen Polizeieinsatz, wo dann Leute Schüsse gehört haben sollen und sich dann in ein dortiges Geschäft geflüchtet haben und sich dann verbarrikadiert haben. Auch im Zentrum am Hofbräuhaus, da haben sich dann Leute, weil sie dann irgendwas gehört haben, dann also in Panik aus einem Fenster gerettet und das Fenster ist dabei kaputt gegangen und dann eine oder andere hat sich dort auch verletzt. Also es ist dann auch an anderen Orten in der Innenstadt von solchen Ereignissen die Rede gewesen. Also sagen wir mal, die Leute lassen sich dann durch solche Ereignisse auch anstecken in ihrer Panik. Also es war nicht vergleichbar mit Paris, wo an mehreren Orten dann wirklich schreckliche Dinge passiert sind, sondern das war an einem Ort und an allen anderen Orten, das waren dann Ereignisse, wo dann Verletzte gab, wo sich Leute verbarrikadiert haben, weil sie gedacht haben, es würde etwas passieren. Also, was auch in München passiert ist, was meines Wissens relativ einmalig ist in der Geschichte der letzten Jahrzehnte, also, dass der öffentliche Personennahverkehr mehr oder minder durch die Polizei zum Erliegen gebracht worden ist. Auch weil man gedacht hat, es sind drei Täter, die dann auf der Flucht sind in die U-Bahn und man wollte der Täter dann aufhalten, dass sie sich nicht dann über U-Bahn, S-Bahnen, Busse, Trambahn oder etc. aus dem Staub machen. Also das ist etwas, was dann an dem Tag auch noch irgendwie zu dem allgemeinen Chaos beigetragen hat in München.
Ja, und wenn wir zusammenfassen, was kann man über diesen Fall sagen? Weil ich glaube, das ist wichtig, wenn wir anfangen, andere Fälle zu betrachten. Ich würde das so zusammenfassen, dass in diesem Fall geht es um einen jungen Mann mit einer schwachen Psyche. Er war in psychiatrischer Behandlung. Keine Verbindung zu ISIS, laut Polizei und nicht laut Medien. Und ja, junger Mann mit schwacher Psyche, der durch etwas getriggert wurde. Wahrscheinlich durch jahrelanges Mobbing und wer weiß.
Ja. Es spielen ja auch die Ereignisse auf der ganzen Welt mit. Also wir hören ja in den Nachrichten täglich von Attentaten, Messerstichen und so weiter. Also wir konzentrieren uns jetzt nur auf Deutschland, aber besonders hier im Juli 2016 gab es ja sehr viele Ereignisse auch in den USA und auch im Nahen Osten. Und auch mit Finanzkrise und finanziellen Belastungen und so weiter. Also das addiert sich alles auf und an einem gewissen Punkt gibt es dann kein Zurück mehr und jemand, der schwach ist, dreht dann halt einfach durch.
Also generell die Spannung in der Gesellschaft scheint sehr hoch zu sein, was solche Attentate natürlich auch fördern kann.
Ja.
Durch die ganzen Ereignisse, die in den letzten Jahren passieren und die in letzter Zeit eben häufiger passieren.
Ja, also richtig sehr chaotisch in der Tat.
Also nur um das in die Perspektive zu rücken, am 14. Juli, das war wie viele Tage, ein paar Tage davor, war ja der Vorfall mit dem Lastwagen Nizza, ich glaube, den werden wir später noch genauer erörtern. Dann am 16. gab es einen Putschversuch in der Türkei. Am 17. Juli sind Polizisten in Louisiana erschossen worden. Dann auch am 17. Juli in Orlando hat jemand in einem Krankenhaus um sich geschossen und so weiter und so fort. Also das sind alles auch Faktoren, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir ein Einzelereignis anschauen. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir auf SOTNET diese Artikel sammeln, damit wir sie chronologisch sortieren können und auch kategorisieren können, um besser ein Gesamtbild zu sehen, das vielleicht mehr Erklärungen bringen kann, als nur sich in ein Ereignis einzuarbeiten und dann aber keine Punkte hat, wo man sich weiterarbeiten kann.
Ja, definitiv. Ja, wenn wir zu München, also wie gesagt, es war also Einzeltäter auf jeden Fall, würde ich jetzt mal so zusammenfassen, und da halt jetzt nichts Großartiges geplantes, kein IS-Hintergrund und so weiter, sondern halt, wie halt sie gesagt hatten, psychisch schwach war, vielleicht durch die ganzen Faktoren dann einfach übergeschnappt ist. Also Satz natürlich sehr einfach, gerade in Anbetracht hat für die Opfer und für die Angehörigen, hört sich das natürlich sehr einfach an, aber wahrscheinlich ist das wirklich leider so der Fall. Einfach zu viel Druck auf ihn gewesen und der ist dann übergeschnappt und hat leider diese Menschen erlegt.
Ja, das scheint auch ein Muster zu sein für viele andere Fälle, die wir später betrachten werden.
Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir auch mal weiter. Ich glaube, Reutling war dann das nächste Geschehnis. Auch Süddeutschland.
Eines war noch zwei Tage später, am 24. Juli. Ein Mann zuckte ein Messer auf einer Zugfahrt zwischen Hamburg und Bremen.
Ah ja.
Da ist aber noch nichts passiert. Die Leute haben sich einfach nur bedroht gefühlt und haben Notbremse gezogen. Und verletzt wurde niemand. Aber es ist jemand mit einem Messer da in einem Zug wieder.
Ja, ja. Wobei ich sagen muss, es kam in den letzten Monaten in Deutschland schon sehr oft vor. Bloß jetzt hat es halt wirklich wie so ein Klimax erreicht, dass wirklich fast überall auf der Welt zeitgleich oder innerhalb kürzester Zeit sehr viele Sachen auf einmal geschehen. Das kam bis jetzt meiner Meinung nach noch nicht vor. Also, dass sich so sehr häuft, diese Extremtaten und Übergriffe.
Man hört das eigentlich nur aus den Vereinigten Staaten. Ja. Da waren wir schon gewohnt, dass alle paar Wochen oder Monate eine Schießerei irgendwo stattfindet. Das ist immer noch der Fall, aber wie gesagt, nur im Juli, diesen Monat, gab es fast jeden Tag Schießereien, Messerstechereien, Selbstmordattentate und so weiter. Also es sticht wirklich hervor, dass da was passiert.
Ja, in dem Zusammenhang vielleicht noch, weil das immer oder sehr oft auch in den Medien jetzt erwähnt wurde, dass angeblich die Terroropferzahl in Europa über die Jahrzehnte stark gesunken sei. Dass sozusagen nur das Gefühl der Bevölkerung ist, dass da mehr passiert. Das fand ich auch noch ganz interessant, wobei man da sagen muss, dass da natürlich auch sowas wie die RAF und die IRA und die ETA in Spanien und so eine Rolle spielt, wo halt viele Terroranschläge stattgefunden haben in einer bestimmten Zeit. Von daher ist es fragwürdig, ob diese Statistik so sinnvoll ist, sag ich mal. Es wird halt immer wiederholt und man kann schon sagen, dass es eben doch sehr viele solche Vorfälle gibt gerade. Und da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein mit den Statistiken und gucken, was die genau messen und was da genau gesagt wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch richtig, jetzt nicht in Hysterie zu verfallen, denke ich.
Ja, aber irgendwas stimmt mit den Statistiken nicht, das muss ich schon auch bestätigen, weil man hört schon in regelmäßigen Intervallen, die Kriminalitätsrate ist reduziert dank der besseren Arbeit der Polizei. Das kann schon sein, aber diese großen Anschläge, so wie wir sie im Moment mitbekommen, dass die gehören in eine andere Kategorie. Mhm. Und man muss auch dann schauen, was sind Ursachen davon.
Mhm. Was wir dann auch. Luke, nee, sag du erst.
Nee, eben, und man kann mit so einer Statistik eben sehr viel drehen, ne? Also ist schon interessant, wenn man jetzt hier mal bei Google Terroropfer statt Deutschland Statistik eingibt, dann kriegt man zwei Meldungen, einmal aus der FAZ von 2015, Zahl der Terroropfer weltweit auf neuem Höchststand. Und dann direkt darunter Terror in Europa, seit 20 Jahren immer weniger Anschläge. Also das eine ist natürlich
also Europa, was stimmt jetzt,
ja. Das andere ist Welt, aber trotzdem, und dann schaut man sich jetzt die Todesopfer an oder schaut man sich die Anzahl der Anschläge an oder wie gewichtet und so weiter. Ne? Also da kann man natürlich wie immer mit Statistiken einfach viel verdrehen. Und genau, aber diese Meldung ging eben sehr, sehr stark durch die Medien, so wie ich das mitgekriegt habe, ne? Das ist so nach dem Motto, ja, sollen sich mal alle nicht so anstellen, ist ja eigentlich total gesunken alles, aber ja, so ganz hinnehmen kann man das, glaube ich, nicht, diese Aussage.
Also der frühere Terrorismus, das waren eher so Gruppen. Also RAF, das war eine Gruppe, dann ETA, das waren mehrere Leute, während heutzutage doch sehr viele Einzelpersonen auch dann solche Dinge einfach aus sich heraus oder aus dem Zeiten heraus begehen.
Ja, der Terror war ja traditionell sehr professionell organisiert, also nur Flughäfen oder dort, wo sehr viele Leute sind und hochtechnologisch und so weiter. Heute sehen wir aber, dass es einfachste Mittel sind in ganz abgelegenen Orten. Äxte oder Messer, ganz ja, primitivste Mittel und in abgelegenen Orten, und damit kann man trotzdem offenbar einigen Schaden auch anrichten.
Mhm. Okay, wenn wir jetzt zu Reutlingen übergehen, was ist da genau geschehen?
Also da habe ich als Meldung, dass ein Mann, der ist irgendwie auch, also aus irgendwelchen Motiven, der ist durchgedreht und hat mit einer Machete eine Frau getötet und mehrere Menschen verletzt. Und angeblich soll er syrischer Abstammung gewesen sein. Allerdings gibt es, und da wurde auch gleich wieder dieser, also von den Medien, also wieder dieser Anhaltspunkt, ja, es sei angeblich ein islamistischer Hintergrund hochgepusht worden. Aber die Polizei meint, es gibt dafür überhaupt keine konkreten Beweise.
Also Polizei meint, es ging um eine Beziehungstat. Und das war ein 21-jähriger Asylbewerber aus Syrien tatsächlich. Und der war schon Polizei bekannt wegen seinen Gewalttaten.
Also ja, er war schon vorher.
Ja, also hier haben wir wieder zu tun mit einem gewalttätigen Mann und vermutlich auch mit einer schwachen Psyche.
Also ähnlich wie bei München eher. Mhm.
Was ist genau passiert ist, was ich gelesen habe, wurde später dann auch ausgelegt als Beziehungsstreit zwischen einer Frau, dass die sich auch kannten, und er hat dann auf diese Frau losging.
Ja, sie kannten sich, sie haben zusammen gearbeitet in einem Dönerladen und dann haben sie gestritten und er hat sich halt umgebracht mit einer Machete.
Also später, eine spätere Meldung ist, dass es keine Machete, sondern ein Dönermesser war.
Ja, aber das sieht ziemlich gleich aus.
Das wurde noch ein langes Messer.
Ja, also wieder keine Verbindung zu ISIS, junger Mann, gewalttätig und vermutlich auch mit einer schwachen Psyche. Mhm.
Oder einer kranken Psyche.
Ja.
Ist auch wieder keine große Organisation dahinter, wieder ein Einzeltäter, wie bei allen anderen in München und in Würzburg auch der Fall war. Okay, gut. Und dann haben wir als nächstes noch Ansbach, zumindest jetzt in Deutschland, oder?
Ja.
Nein, am 25. Juli war noch ein Vorfall in Illingen.
Ah, ja.
Ein Familienstreit, ein 64-jähriger Mann steht im Verdacht, durch eine Schussabgabe durch die Wohnungstür seine 28-jährige Tochter schwer verletzt zu haben. die Personen lebten in Scheidung und es gab angeblich einen Streit. Und es gibt aber hier auch keinen Hinweis auf IS oder so etwas. Mhm. Also ganz wichtig, wieder an jeder, der Nachrichten hört, immer sich die Details anschauen.
Mhm. Genau, das war aber ein Tag später. Nein, ich glaube, ja. Ansbach kam davor am 24.
Ah ja?
Das war auch am Sonntag.
Es war am Wochenende gewesen, ja. In Berlin.
Genau. Mhm. Um 22 Uhr, also da hat ein Asylbewerber, als Asylbewerber abgelehnter Mann aus Syrien, 27 Jahre alt, hat eine Bombe gezündet. In der bayerischen Gemeinde Ansbach. Also 12 Menschen wurden verletzt und der Mann ist dabei ums Leben gekommen.
Gibt es da schon nähere Hinweise darauf, wie er zu dem Sprengstoff gekommen ist? Oder?
Ja, das ist nicht klar. Also sie haben seine Wohnung untersucht und die haben da alles Mögliche gefunden. Diesel, Salzsäure, Nitro verdünnen und alles Mögliche. Und es scheint so zu sein, dass er schon länger daran gebastelt hatte.
Hm. Und es war mal ein Musikfestival gewesen, oder?
Genau.
Mhm. Das heißt, wo zum Glück er sich nur einen Eingang in die Luft gesprengt hat und halt nicht reingekommen ist mit dem Zeug, wo halt dann wirklich tausende Menschen waren.
Ja, er wurde nicht zugelassen.
Mhm. Okay. Ja, das heißt...
Genau, und in seiner Wohnung haben sie auf dem Handy ein Video gefunden, wo er sich angeblich zu ISIS bekennt. Mhm. Aber, ja, das kann man nicht überprüfen.
Mhm. Interessanterweise, diese letzten Anschläge, gerade in Reutlingen und in Arnsbach, ist festzustellen, wie die alternativen Medien oder viele alternativen Medien darauf reagiert haben, weil es eben in Reutlingen ein Syrer war und in Arnsbach auch ein Asylbewerber und es dazu ausgenutzt haben, Muslime im Generellen oder Flüchtlinge generell zu stigmatisieren. Und das ist auch ein Trend, den wir in den letzten Monaten gesehen haben und der sich weiterhin verstärkt, sogar in den alternativen Medien oder vor allem in den alternativen Medien.
Mhm. Und ja, das finde ich auch das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil das mittlerweile fast so ist, dass in bestimmten alternativen Medien eigentlich sehr viel brutaler auf den Moslems und auf den Flüchtlingen herumgeschlagen wird als in den Massenmedien, wobei es da auch gibt, also es ist nicht so, dass die, was ja wiederum viele in den Alternativen wiederum den Massenmedien vorwerfen, dass die das Islamproblem und Totschweigen und so weiter, das stimmt ja auch nicht, also da gibt es tausende Beispiele aus der Bild und sonst wo, wo da ganz schlimme Sachen suggeriert werden, das ist schon sehr auffällig und ich finde auch wichtig, diesen medialen Diskurs zu verfolgen und zu schauen, was das vielleicht auch mit der Psyche der Menschen macht. Wenn wir das Beispiel von dem Machetenmörder nehmen, ne? Also hier Syrer massakriert irgendjemand mit Machete, ne? Das ist so ein starkes Bild, das bleibt sowas von hängen. Und bedienen natürlich auch sämtliche Vorurteile über den Araber an sich, der irgendwie mit dem halben Mond Machete um sich sichelt. Irgendwie, also das sind lauter Klischees und das brennt sich dermaßen ein in das Unterbewusstsein der Menschen und da muss man schon genau hingucken und auch wenn dann von der, sag ich mal, rechten Seite oder bestimmten alternativen Medien, das dann so aufgegriffen und verbreitet wird. Und ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt, aber man merkt ja schon, dass in Deutschland das brodelt und man kriegt Sachen zu hören teilweise, von denen hätte man vor 10 Jahren noch nicht gedacht, dass das sich jemand traut, so zu sagen. Also wirklich extrem rassistische islamfeindliche Statements und auch die völlige Gleichsetzung einer ganzen, ein Drittel der Weltbevölkerung. Also es ist schon erschreckend.
Ja, es ist halt wie immer das...
Aber da hat, da, mhm. Da hat Bundeskanzlerin Merkel aber ganz richtig drauf gesagt, am 28. Juli auf der Bundespressekonferenz. Sie hat gesagt, dass wir uns in einem Kampf oder Krieg gegen den IS befinden, ist unbestritten. Wir befinden uns aber in keinem Krieg oder Kampf gegen den Islam. Also sie macht hier schon die klare Unterscheidung. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und die Leute sollten sich das wirklich zu Herzen nehmen und auch unterscheiden zwischen den Leuten.
Also mittlerweile ist es so schlimm geworden, dass ich teilweise denke, dass viele alternativen Medien genauso schlimm geworden sind wie viele offizielle Medien. Also wenn man sich da so anschaut, was da für Artikel veröffentlicht wurden und wenn man das mal sich vorstellt, die gleichen Artikel, wenn man die vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren gelesen hätte, da hätte man gedacht, was ist jetzt los? Das ist ja totaler Faschismus. Das ist ganz offen Faschismus. Ne? Und wird verbreitet und niemand wundert sich.
Ja, da muss man ganz deutlich sagen, dass so wie manche Medien das darstellen, dann sprechen diese Meldungen eigentlich nur unsere primitive Emotionen an.
Ja.
Also so wie Angst und da kann man nicht wirklich klar denken.
Deswegen zieht es auch so gut, ja.
Ja,
so vor 25, 30 Jahren, da hatten wir hier in Deutschland ja diesen Terrorismus durch den RAF. Das wurde damals sehr viel objektiver dargestellt als heutzutage die terroristischen Ereignisse. Also das ist schon ein Unterschied zwischen damals und heute, was diese drückende emotionalen der Gefühle betrifft. Also das war damals sehr viel objektiver dargestellt.
Ja.
Und auch mehr auf Tatsachen.
Naja, wegen der RAF, da weiß man auch nicht genau, ob sie überhaupt existiert haben. Weil das könnte genauso dieses Gladio-Band-Netzwerk gewesen sein.
Ja. Ich habe jetzt halt nicht von den Hintergründen geredet, sondern von der Berichterstattung damals und heute.
Ja.
Was denn dahinter gesteckt hat, das kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen, aber ich halte Gladio für möglich.
Und noch ein paar Details zu diesem Fall. Also dieser Mann, der war bereits mehrfach polizeilich aufgefallen und er befand sich auch in psychiatrischer Behandlung.
In Reutlingen jetzt.
In Ansbach, oder?
Ansbach.
Ja. Mhm. Also das war die dritte Bluttat in Bayern innerhalb einer Woche.
Drei Tagen.
Also interessant ist auch in Bezug auf das Attentat in München, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, wie jetzt die alternativen Medien darauf reagiert haben. Die Person selber hat von sich gesagt, ich bin Deutscher. Ich wurde gemobbt und deswegen räche ich mich. Und die Polizei und auch die Stadt München haben dasselbe festgestellt und so wie es aussieht, scheint es auch der Fall gewesen zu sein. Und die alternativen Medien sind dann sofort darauf eingestiegen und haben behauptet, dass irgendwo irgendjemand gehört hätte, dass er Allah Akbar gesagt hat. Und das dann als Grund dafür nehmen, zu behaupten, dass die Geschichte so nicht stimmt und es in Wirklichkeit ein Asylbewerber war oder ein Flüchtling, Muslime.
Ja, also diese Allah Akbar-Aussage hat sich bis in die internationalen Medien fortgesetzt und das stimmt schon, also da fehlt absolut die Objektivität und ist fast wie ein absichtliches Umschreiben der Tatsachen, das einer gewissen Agenda dann dient.
Man will sehen, was man sehen will. Ne?
Ja.
Ich frage mich, warum niemand überhaupt über christlichen Terrorismus redet. Ich meine, wenn schon seit 15 Jahren die ganzen muslimischen Länder bombardiert werden und viele Muslime umkommen, dann sind wir christliche Terroristen.
Ja.
Das ist ein Tabu.
Das passt nicht ins Stereotyp.
Ja. Christianistische.
Ja. Entschuldigung, geht schon, Luke.
Nee, Entschuldigung, aber was ich sagen wollte, allein das hatte auch irgendjemand mal ganz richtig gesagt, dieses Wort Islamismus und islamistisch, ne, ist auch schon so eine absurde Wortschöpfung, also was soll denn das sein, ne? Also ist man jetzt muslimisch, okay, Islam, aber islamistisch, also ne, es gibt ja auch kein christianistisch, obwohl es irgendwie christliche Fundamentalisten gibt, aber also diese Wörter sind meiner Meinung nach so wichtig, wie damit gearbeitet wird und wie sich sowas dann einfach in der Psyche sowas von festsetzen kann, dass man dann eben, wenn irgendwo ein Terroranschlag ist, irgendwas erfindet, nach dem Motto, der hat Allahu Akbar geschrien, einfach nur damit das in dieses Bild passt. Also das ist schon gefährlich.
Ja, das ist diese Doppelsprache, wie in Orwell.
Ja.
Das können wir jetzt live sehen.
Ja, täglich.
Und die Details vom christlichen Terrorismus werden ja ganz bequem ausgespart. Nur 5 Tage vor diesem Angriff am 19. Juli, ein Luftgriff der von der USA angeführten Koalition, das heißt aber auch Frankreich dabei, in Syrien, in der Nacht auf den 19. Juli hat mehr als 200 Einwohnern im Norden des Landes das Leben gekostet. Hm. Ja, also die Bombardierungen in Syrien, die gehen ja immer noch weiter. Und eine Zeitung hat einen Einwohner dort interviewt und der sagt, die Amerikaner bombardieren uns jeden Tag. Dabei machen sie keinen Unterschied zwischen Bewohnern und Kämpfern. Ihre Koalition begeht sehr viele Fehler. Jeden Tag sterben Dutzende unschuldige Menschen. Wir haben weder Lebensmittel noch Wasser. Ich kann meine Familie nicht ernähren, aber kann auch die Stadt nicht verlassen wegen der Extremisten. Und der sagt dann noch weiter, dass er die Handlungen der russischen Luftwaffe positiv einschätzt, die nie zivile Objekte angreifen und gezielt gegen den IS kämpfen. Und ich meine, wenn wir über Terror reden, dann müssen wir auch allen Terror aus jeder Kategorie mit einbeziehen. Und dieser Terror, den westliche Länder in Syrien durchführt, der wird natürlich sehr, sehr selten erwähnt. Und wenn erwähnt wird, dann wird er als notwendig dargestellt. Aber man muss, wie gesagt, das sind zwei verschiedene Seiten einer einzigen Münze.
Hm. Und ja, vielleicht nochmal, das führt jetzt zwar ein bisschen weg, aber vielleicht ist das auch nochmal wichtig. Also ich finde es halt auch so wichtig heutzutage, dass man sich ein bisschen frei macht von diesen Emotionen und von dem Schwarz-Weiß-Denken. Also dass es dann immer heißt, ja, also entweder alternative Medien oder Massenmedien oder entweder Regierung oder wir das Volk. Und also die Welt ist einfach nicht so schwarz-weiß. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, jetzt zu dem, was du gerade vorgelesen hast, Maike, zu dem Bericht dieses Menschen in Syrien, in der FAZ ist heute ein Aufmacher, Belagerung in Syrien, Eingang zur Hölle, Russland und das Assad-Regime hungern Aleppo aus. Gleichzeitig machen sie den Einwohnern der geschundenen Stadt ein vergiftetes Angebot. Okay. Das muss man sich mal überlegen. Ist natürlich eigentlich wirklich 100% verdreht, wenn man sich auch gerade diese Zeugenaussage jetzt anhört, ne, die du vorgelesen hast, also ne, da will jemand helfen und dann ist es natürlich ein vergiftetes Angebot, warum auch immer. Also, aber da sieht man halt, dass in dieser Frage, ne, geopolitisch, Russland und so weiter, da sind die Massenmedien also wirklich komplett daneben. Ja. Das muss man einfach so sehen. Und andererseits würde ich fast sagen, heutzutage machen die Massenmedien teilweise einen besseren Job, was das Thema Flüchtlinge angeht, als viele Alternativen in den Medien. Ja. Das heißt, man darf einfach nicht so schwarz-weiß denken, sondern muss genau hinschauen, was passiert hier eigentlich, wie sind die Fakten. Und es kann eben sein, dass die FAZ mehr Recht hat als das alternative Medium und es kann eben auch umgekehrt sein. Und man muss sich so ein bisschen von diesem Schwarz-Weiß-Denken lösen, denke ich, gerade auch in Bezug auf emotionale Themen wie Flüchtlinge, Terror und so weiter.
Und da, man darf auch nicht vergessen, dass die syrische Regierung hat Russen offiziell eingeladen in Syrien, was nicht der Fall ist für Frankreich, US und viele andere Länder. Und das vergessen viele.
Also auf gut Deutsch, sie agieren im Rahmen des Völkerrechts im Gegensatz zu der US-Koalition, die das immer wieder vorgibt, aber genau das genaue Gegenteil macht und einfach andere Länder angreift.
Genau.
Ja, noch was. Einen Tag vor den Angriff in München, Pressemitteilung. Frankreich hat mit Militäroperationen in Libyen begonnen. Und zwar hat sie das so gemacht, gegen die Verletzung der Souveränität des Landes. Das heißt, westliche Nationen fliegen in diese Länder im Nahen Osten ohne Einladung und ohne Koordinierung. Ein Pressesprecher hat gesagt, die Unterstützung ist gut, aber sollte auf Bitten oder in Abstimmung mit der Regierung erfolgen. In libyschen Städten protestierten am Abend hunderte aufgebrachte Bürger gegen die französische Militärpräsenz. Sie hielten Plakate, die sagten, Hände weg von Libyen oder keine französische Intervention.
Ja, das ist wieder eine Aktion gegen das Völkerrecht. Das hat sogar der Präsident selber gesagt, dass sie das willkommen würden, dass Frankreich gegen den Terror kämpft in dem Land, aber nur auf Bitten der Regierung dort, ja. was nicht geschehen ist.
Und kein von diesen Ländern hat überhaupt... Also überhaupt keine Genehmigung von UN-Sicherheitsrat. Ja. Das darf man auch nicht vergessen.
Was die Basis ist. Ja.
Also man kann sich das so vorstellen, ein Eigentümer eines Hauses hat ein Ungezieferproblem in seinem Haus. Und der Nachbar fühlt sich von diesen Ungeziefern bedroht und hat Angst, dass diese Ungeziefer auch in sein Haus kommen. Und was dieser Nachbar macht, ist, er kommt uneingeladen in das Haus des ersten Nachbarn und führt dort seine Operationen durch, also Gifte und so weiter, aber ohne das genau abzustimmen, und wird wahrscheinlich mehr Schaden anrichten oder großen Schaden anrichten, indem er das Ungeziefer bekämpft, wahrscheinlich mit Bomben und so weiter, aber und dabei das erste Haus komplett zerstört zurücklässt. Also genau das spielt sich auf unserer Weltbühne ab.
Ja.
Und da leiden natürlich die Menschen darunter, also die normale Zivilbevölkerung. Das ist ja der Grund, warum sie überhaupt da sind bei uns im Westen.
Mhm.
Weil es so schlimm in den Ländern geworden ist, dass die große Reise unternommen haben. Entsprechend mehr Verantwortung haben wir als die Bürger des Westens, entsprechend genau hinzuschauen, was die eigentliche Geschichte ist, und sich nicht hysterisieren zu lassen. Ganz besonders, wenn es sich um eine Minderheit handelt, auch eine religiöse Minderheit. Das Präzedenzfall ist in den 1930er Jahren, 40er Jahren der Holocaust.
Ja.
Und dementsprechend haben schon Jahre zuvor wir auch gewarnt von einem Holocaust 2.0, also Version 2.
Also wenn ich mir das so angucke, was in Deutschland geschieht, und mir dann ins Gedächtnis rufe, was ich so in der Schule gelernt habe über den Zweiten Weltkrieg, über Hitler und Nazi-Deutschland, da frage ich mich manchmal schon, warum die meisten Menschen da heute keine Verbindung sehen. Denn heute geschieht genau das Gleiche. Nur dieses Mal mit anderen Opfern.
Ja, es ist leicht zu verstehen und auch also Geschichte zu lernen und sagen wir, Geschichtsprüfungen in der Schule zu bestehen über das, was passiert ist. Aber wenn es dann einem wirklich zustößt und die Zeiten schlecht werden, dann vergisst man das ganz bequem.
Hm. Das sind vielleicht auch die Angst und die Gefühle von Unsicherheit, die einen das auch verdrängen lassen. Also so, dass man halt denkt, man vergisst es.
Ja, und das Meer der Lügen halt, das uns ständig umgibt, aus allen Richtungen, dass wahrscheinlich der Otto-Normal-Mensch nicht mehr weiß, in welche Richtung überhaupt denken soll. Weil er hört hier auf der einen Seite das, auf der anderen Seite hört wieder was ganz komplett anderes, und wie soll man da rausfinden, was denn überhaupt stimmt? Gibt es denn sowas überhaupt wie objektive Wahrheit? Gibt's sowas? Natürlich gibt's sowas.
Ja, und die Menschen sind ja auch generell unter Druck. Also selbst in Deutschland, wo die Situation, also gemessen an anderen Ländern, ja noch paradiesisch ist, kann man fast schon sagen, aber selbst hier müssen die Leute immer länger arbeiten, verdienen immer weniger Geld, viele sind arbeitslos. Also man hat den Druck von allen Seiten. Dann so die Terrormeldung, und also es hört ja alles nicht auf. Man könnte die Liste ja beliebig weiterführen, Scheidungsraten, Familienunglück und so weiter. Und Und unter diesem Druck dann fällt es natürlich leicht, sag ich mal, einen Sündenbock zu finden, oder man hat das Bedürfnis, irgendwie dem Luft zu machen und dann in so einer Situation klar zu denken und zu sagen, die Verbindung herzustellen auch zu der Vergangenheit. Ich glaube, das ist schon sehr schwer.
Und es gibt auch immer irgendwie noch die Tendenz, dass Holocaust mit der einen Opfergruppe gleichgezogen wird, und wenn die Opfergruppe dann halt nicht jüdisch ist, sondern muslimisch oder christlich oder wie auch immer, dieses Verbindung nicht gezogen wird, oder wenn die Verbindung doch gezogen wird, dann wird behauptet, okay, das ist in dem Fall doch ganz anders.
Hm. Ja, also, da werden die Ähnlichkeiten nicht gesehen, man bleibt dann bei oberflächlichen Dingen hängen.
Also das ist so das, was ich so sehe, wenn ich dann sehe, okay, wenn dann Israel gegen Palästina vorgeht, sehe ich Ähnlichkeiten, aber wenn wir dann gegen Muslime vorgehen, sehe ich auch Ähnlichkeiten, aber das wird nicht von jedem so gesehen.
Ja.
Insbesondere wenn dann gewisse Gruppen dann als Täter auftreten, die früher Opfer waren.
Ja.
Also irgendjemanden muss es ja nutzen. Und die Flüchtlingskrise haben wir zu verdanken den Amerikanern, die seit dem Bush-Regime schon den Nahen Osten komplett zerbomben. Und denen bringt das was, weil die ja auf der Suche sind nach Naturressourcen, also Öl, Kohle und so weiter, damit sie weiter expandieren können. Und die Expansion ist deswegen wichtig, weil unsere westlichen Nationen nur durch Expansion und Wachstum überleben können. Ansonsten gibt es wieder einen Börsencrash wie 2008 oder 1930. Und also denen bringt das was. Uns in Europa bringt das Zerbomben des Nahen Osten eigentlich nichts. Aber es ist trotzdem, haben wir das vererbt bekommen von den Vereinigten Staaten. Und was wir jetzt gerade angesprochen haben mit der Angst und Verunsicherung der Zivilbevölkerung, das erinnert mich ganz stark an etwas, was genannt wird, die Strategie der Spannung. Hm. Das möchte ich kurz vorlesen, was das eigentlich bedeutet. Und das kommt aus dem Wikipedia-Artikel. Das ist sehr interessant. Die Strategie der Spannung ist ein Oberbegriff für einen Komplex aus verdeckten Maßnahmen zur Destabilisierung oder Verunsicherung von Bevölkerungsteilen einer Region oder eines Staates. Das hervorstechende Merkmal einer Strategie der Spannung ist die Schaffung eines Klimas der Verunsicherung und Angst in der Zivilbevölkerung. Die Wahrnehmung der Schuld wird auf eine bestimmte politische, ethnische oder religiöse Gruppe gelenkt. Deren Diskreditierung bzw. politische und moralische Schwächung stellt üblicherweise eines der Hauptziele der Strategie dar. Ein weiteres Ziel ist die Induzierung des Wunsches nach einer starken Hand bzw. die Stärkung der Toleranz für repressive Maßnahmen des Staates, das heißt Einschränkung von Bürgerrechten, verstärkte Überwachung, Antiterrormaßnahmen etc. Und das Ganze in der Bevölkerung, und zwar bis hin zur Ausrufung des Ausnahmezustands, um die vermeintlich gefährdete innere Sicherheit wiederherzustellen. Und den Ausnahmezustand, den kennen wir ja schon aus Frankreich. Frankreich hat einige Anschläge erleiden müssen. Und wenn das Verabschieden von gewissen Sicherheitsgesetzen nichts mehr bringt, ist der letzte Ausweg eben der Ausruf des Ausnahmezustandes. Und dieser Begriff Strategie der Spannung kommt eigentlich aus Italien, aus den 1980er Jahren, wo der italienische Terrorist und Neofaschist Vincenzo Vinciguerra gesagt hat, dass in einer solchen Strategie man muss Zivilisten angreifen, Männer, Frauen, Kinder, unschuldige Menschen, unbekannte Menschen, die alle weit weg vom politischen Spiel sind. Der Grund dafür war einfach: die Anschläge sollen das italienische Volk dazu bringen, den Staat um größere Sicherheit zu bitten. Diese politische Logik liegt all den Massakern und Terroranschlägen zugrunde. Und jede einzelne der Gewalttaten nach 1969 passte genau in ein einheitliches, organisiertes Schema. Ein Teil einer antikommunistischen Strategie. Also damals in Italien war das antikommunistisch. Und ja, also ich würde mal sagen, dass das nur den USA etwas bringt und die ganz natürlich ein Feindbild schaffen müssen, Der heißt Islam, alles was islamistisch ist. Und wir in Europa, obwohl wir das Problem nicht haben, wir sind nicht so expansionistisch wie die Amerikaner, wir leiden trotzdem drunter. Und das ist auch ein wichtiges Detail, das jeder Bürger sich vor Augen führen sollte, dass das eine Sache der Amerikaner ist und nicht von Europa.
Wir hängen aber über diesen Bündnis Bund der NATO mit drin. Da dürfen wir auch kräftig mithelfen, obwohl wir eigentlich nichts davon haben.
Die Atomwaffen haben wir von Amis.
Ja, ein ganz tolles Geschenk auf deutschem Boden. Amerikanische Atomwaffen. War natürlich nur ironisch gemeint.
Wir haben auch Stützpunkte seit Ende des Zweiten Weltkrieges.
Ja, die laufen immer noch. Ja. Wo wir und eigentlich jetzt, täglich sehen, was die NATO so für Sprüche loslässt und auch konkrete Aktionen vollführt an Russlands Grenze, die eindeutig provokativ sind und die im schlimmsten Fall zu einem Krieg führen könnten. Und wer ist da dann im Weg oder wer wird dann beschossen, dann wird natürlich Deutschland ins Ziel genommen, die Atomwaffen haben.
Ganz Europa, die USA ist erst einmal weg vom Schuss.
Ja.
Ich finde auch interessant, wie rechte Parteien in Deutschland diese Situation benutzen. Ja. Also zum Beispiel diese AfD-Partei.
Ja.
Also sie haben neulich vorgeschlagen, Muslime vorläufig nicht mehr nach Deutschland einreisen lassen und Asylrecht für sie aussetzen. Und da muss man auch sagen, dass das alles, das spiegelt sich alles in bestimmten Umfragen. Da gab es neulich eine Umfrage für die Bundeswahl 2017 und da ist AfD auf 19% gestiegen. Und damit haben sie die SPD überholt und aktuell ist aktuell die zweitstärkste Partei in Deutschland.
War die Umfrage nach den Ereignissen in Deutschland? Oder?
Das war am 16. Juli.
16. Juli.
Ja.
Also gerade mittendrin. Also kann man davon ausgehen, dass inzwischen diese Prozentzahlen wahrscheinlich noch hochgegangen sind.
Ja.
Schon erstaunlich, dass eine Partei, von der man seit vor 4 Jahren vielleicht noch überhaupt nichts gehört hat, so plötzlich so extrem an Zuwachs gewinnt, hauptsächlich durch Hetze.
Ja, das ist beängstigend.
Ja.
Und auch sie kommt ja ursprünglich auch aus, sag ich mal, einer sehr wirtschaftsliberalen Ecke und ist das teilweise immer noch. Ich meine, es ist wirklich erstaunlich, dass Leute dann sowas wählen, obwohl sie eigentlich keinen Vorteil wirklich davon haben. Also es ist wirklich nur Hetze, die da bedient wird.
Na gut, ich glaube, das sind autoritäre Gefolgsleute. Also was schon Bob Altemeyer in 2006 beschrieben hatte. Also sie scheinen komplett andere Werte zu haben. Also sie wollen mehr Sicherheit statt Freiheit, mehr Ordnung statt Offenheit und sie wollen Hierarchie und kein Netzwerk. Und sie haben ziemlich abstrakte Ängste, große Ängste und es sieht so aus, dass die Angst vor dem IS ist für sie größer als die Angst vor einem Verkehrsunfall oder so.
Was ja rational eigentlich nicht.
Und diese ganze emotionale Rhetorik, die spricht vor allem diese Menschen an,
die
so stark auf eine Führungspersönlichkeit fixiert sind.
Ja.
Ja, da ist noch ein anderer Punkt, an den ich gedacht habe, den hatte Luke vorhin schon angesprochen, dass praktisch die Mainstream-Presse teilweise mit dem Flüchtlingsthema mittlerweile besser umgeht als die alternativen Medien. Und da habe ich mir so gedacht, es ist schon wirklich erstaunlich, dass ja eigentlich wenden sich ja, wir sagen mal, denkende Menschen an die alternativen Medien. Mhm. Und jetzt werden diese denkenden Menschen plötzlich wie abgeschaltet, also in die falschen Richtungen gelenkt.
Mhm.
Und ich frage mich, inwiefern das, wie hoch da der Prozentsatz von autoritären Gefolgsleuten wäre. Ist das wirklich so oder sind die einfach eingefangen worden durch eben gute Schreiber, nicht gute Sprecher, wie wir noch darauf zu sprechen kommen bei einem anderen Thema zur Phonologie, aber gute Schreiber, die einfach die Emotionsknöpfe so drücken, dass die Leute sagen, ja, stimmt, das ist unser Feind und das muss jetzt so und so gemacht werden und ja.
Ja, das ist eine ziemlich emotionale Sprache. Mhm.
Und sehr clever, ne, finde ich, weil oft bei solchen alternativen Medien auch sehr viel wahre Informationen gespielt werden, sehr viel gute Artikel auch. Mhm. Und auch beim Thema Flüchtlinge sind dann oft auch Artikel, wo gesagt wird, nee, und man darf jetzt auf gar keinen Fall irgendwie in den Islam verteufeln und so. Aber dann ist irgendwie der nächste Artikel wieder ganz eindeutig irgendwie in eine Richtung bis hin zum Rassistischen und man gibt den Leuten sozusagen die Rechtfertigung, das irgendwie gut zu finden. Ne? Also in dieser Verwirrung, in dieser Mischung aus Wahrheit und dann aber wieder Hetze und das saugt die Leute, glaube ich, regelrecht rein und man muss schon sehr genau hinschauen, um da sich dem entziehen zu können.
Ja, es bietet, denke ich, wirklich also vielen, also so eine Art Orientierung oder so eine Scheinorientierung, also wo sie dann denken, okay, da können sie sich jetzt hinretten, also mit ihrer Orientierung. Und weil sie halt denken, ja, die Hauptmedien, von denen wurden sie enttäuscht, haben sich zu den alternativen Medien gewandt und dann, ja, wurden sie damit konfrontiert, haben sich dann vielleicht dann auch eher da reinziehen lassen und denken, okay, das ist jetzt auch so eine Art Sicherheit für mich. Also ich nehme mir jetzt auch diese Meinung an und das kommt ja sowieso alles von dort, aus dem Nahen Osten, all das Schlimme. Und was ich auch so schrecklich finde, ist, dass die richtig, also auch mit den Gedanken dieser Leute so zu spielen scheinen. Ja. Dass so richtig also ein Bild aufgebaut wird. Also für mich ist das wie, als ob muslimische Flüchtlinge werden nicht nur einfach zu Bösewichten gemacht, sondern zu regelrechten Dämonen.
Ja, Untermenschen.
Ja.
Ja, und auch nochmal, da hatten wir, glaube ich, auch in einer anderen Sendung schon mal drüber gesprochen, es macht auch keinen Unterschied, ob man dann irgendwie einen besonnenen Artikel noch hinterher schiebt, wenn irgendwie die Message Machetenmörder syrischer Flüchtling irgendwo auftaucht, dann ist das, was hängen bleibt. Und das ist eben genau diese Dämonisierung und diese Verteufelung, ne, auch mit den Vergewaltiger, Mörder, Machetenschlachter, irgendwie fast schon wie Tiere, ne? Also das bleibt dann hängen. Und ob dann da jetzt vielleicht jemand nochmal was Sinnvolles schreibt, ist dann auch egal. Das geht dann unter.
Ja.
Ja, wollen wir zu anderen Fällen übergehen? Weil ich glaube, wir haben ziemlich viele.
Jetzt mal ins Ausland vielleicht, was in den letzten Wochen in genau dem gleichen Zeitraum passiert ist.
Da gab es einen Massaker in Japan. Da hat ein 26-jähriger Japaner in einem Behindertenheim 19 Menschen umgebracht mit einem Messer, Dutzende verletzt und 20 von ihnen schwer. Und interessant ist auch, dass laut japanischen Medien war er psychisch krank. Ja, und hier sehen wir wieder ein Muster, das sich wiederholt.
Wann hat es stattgefunden?
Diese Woche, glaube ich. Aber ich habe nicht... Ich
glaube, genau zur gleichen Zeit, wie Arnsbach hier geschehen ist.
Ja.
Ja.
Genau. Da gab es noch einen Kirchenangriff in Frankreich am 26. Juli. Da haben zwei mutmaßliche Islamisten einen katholischen Gottesdienst gestürmt und einen 84-jährigen Priester umgebracht und mehrere Nonnen als Geisel genommen. Und ja, Einer von ihnen war ein Krimineller, polizeilich bekannt. Und ja, man kann nur vorstellen, welche Bilder im Kopf das alles auslösen kann. Hm. Wenn zwei Islamisten einen Gottesdienst stürmen und eine Kelle und die Kelle einen Priester durchschneiden. Also.
Hm. Ja. War das nicht sogar so, dass einer von den beiden Tätern auch mal also für eine Zeit in polizeilichem Gewahrsam war, dann, obwohl eigentlich also auch schon Hinweise gegen ihn vorlagen, er trotzdem wieder gehen gelassen wurde?
Genau, seit 2015. Er wurde mehrmals festgenommen, dann wieder freigelassen. Und zu der Zeit von dieser Tat hat er elektronischen Fußfessel. Aber er war frei.
Hm. Und dann hat er diese Tat begehen können, also die so einen starken kulturellen Effekt ausgelöst hat. Also mit dieser islamistenstürmenden Kirche, also wie Sergei gesagt hat. Ja, das erinnert mich auch an die Sache, was da in Ankara passiert ist, also wo der Täter ja auch also in Russland bekannt gewesen ist und auch angeklagt war, aber dass ihm in der EU Asyl gewährt worden ist.
Da stellt sich schon die Frage, warum so jemand Asyl in der EU gegeben wird, wohl bekannt ist, also sehr aggressiv ist.
Ja, das ist auch ein Teil von diesem Muster. Die meisten von diesen Menschen waren zuvor polizeilich bekannt. Hm. Und oft schon seit Jahren. Und da fragt man sich, entweder hat man sie benutzt, irgendwie dazu verleitet, solche Taten zu begehen. Oder was war da der Trigger? Ja. Weil da gab es sogar auf, ich glaube, auf New York Times, da gab es einen Artikel von New York Times, muss man sagen. Und da wurde analysiert, dass seit dem 11. September, da gab es 150 Fälle, wo FBI Menschen mit einer schwachen Psyche dazu verleitet hatte, bestimmte Taten zu begehen.
Ja.
150 Fälle. Und das kommt von einem Mainstream-Tabloid.
Ja. Das basiert auf tatsächlichen Fakten. Also das sind Papiere, die im Nachhinein veröffentlicht wurden durch das Freedom of Information Act in Amerika und das kommt von den Geheimdiensten selber. Also, ja.
Na und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es sich jetzt gerade bei den ganzen letzten Vorfällen um Einzelpersonen gehandelt hat, wo keine Undercover-Planungen mit dabei waren, wenn man sich dann überlegt, okay, Einzeltäter, die haben irgendwelche psychischen Probleme und die ticken plötzlich aus, dann ist natürlich die Antwort der Regierung zu sagen, okay, wir brauchen mehr Sicherheit. Mhm. Völlig abstrus, weil ich meine, es ist ja bisher ganz oft so gewesen, zumindest von den Meldungen her, okay, ja, war schon polizeilich bekannt und hat schon das und das gemacht, aber trotzdem haben sie es nie geschafft, irgendwie was zu verhindern. Wie soll jetzt also diese mehr, in Anführungsstrichen, Sicherheit aussehen und was soll sie wirklich bewirken?
Das haben wir ja schon seit Jahren gehört, dass man immer mehr Sicherheit braucht und trotzdem passieren diese Vorfälle immer wieder und immer häufiger.
Ja, mehr überwachen, mehr Vorratsdatenspeicherung. Jetzt kommen noch gemeinsame Antiterrorübungen von Polizei und Bundeswehr. Ja. Beschleunigter Aufbau einer zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich zur Entschlüsselung der Internetkommunikation. Also das sind alles und ja, neues nationales Sicherheitskonzept. Jetzt soll auch eine Nationalgarde in Deutschland aufgebaut werden. Aus Freiwilligen mit militärischer und polizeilicher Ausbildung. Und ja, das sind alles Punkte, das sind alles Teile von dem 9-Punkte-Plan von Merkel. Und
ja, die Nationalgarde soll jetzt auch in Frankreich kommen. Also das war zeitgleich Deutschland und Frankreich möchte eine Nationalgarde gründen für größere Sicherheit. Und zum Thema Sicherheit, also mehr und mehr Überwachung, gab es einen sehr guten Artikel von RT, Russia Today, den wir auch bei auf SOT geführt haben. Und der darauf hinweist, dass nach diesen Anschlägen der letzten Wochen es mittlerweile bewiesen sein sollte, dass zusätzliche polizeiliche und geheimdienstliche Befugnisse keine erhöhte Sicherheit bringen. Ja. Im Gegenteil, die Angriffe eignen sich genau dort, wo ohnehin die schärfsten Sicherheitsgrenzen gelten. Das zeigt sich auch in Frankreich, wo gewisse Gesetze verabschiedet worden sind, dass man Hausdurchsuchungen zum Beispiel ohne richterlichen Beschluss durchführen kann und das auch mitten in der Nacht, also was ja sehr stressig ist für diejenigen, die untersucht werden. Und wenige Monate später, nachdem dieses Gesetz verabschiedet worden ist, zeigte sich der unwirksame Effekt dieses neuen Gesetzes. Dann kam natürlich der große Angriff in Paris, der massive Anschlag in Paris.
Ja, also nee, die Absurdität ist ja schon da, wenn man sich überlegt, dass jeder, also jetzt gerade bei den Einzeltätern, irgendwie in irgendwo reingehen laufen kann mit einem Messer oder sogar mit einer Pistole und jemanden töten kann, das ist ja nicht zu verhindern. Das ist ja völlig absurd zu denken, man könnte das in irgendeiner Art verhindern. Aber das wird eben nicht gesehen, diese völlige Irrationalität dieser Gesetze und dieser Maßnahmen.
Oder vielleicht lassen sie das einfach zu, um einfach mehr Chaos zu erzeugen.
Weil dann kommen ja die Bürger und in Angst und das limbische System ist aktiviert und sagen, bitte, Papa Staat, bitte beschütze uns.
Ja, also eine Auswirkung ist, dass ein Rechtsruck stattfindet. Also speziell in Frankreich auch nach den Anschlägen von Nizza und Saint-Étienne kippt zunehmend die politische Stimmung in Frankreich. Die rechten Parteien und Politiker gewinnen mehr und mehr Wähler. Auch in anderen Ländern Europas profitieren Rechtspopulisten von der unsicheren Lage. Aber auch Politiker der Mitte äußern sich mittlerweile in deutlich schärferem Ton.
Und so ist auch ein wichtiger Punkt. Es hat auch wieder so ein Ereignis gewesen, wo halt auch ein Täter losging und halt auch wieder psychisch instabil war, höchstwahrscheinlich. Er hat auch wieder genau ins Muster von allen anderen passte.
Ja, da muss man auch sagen, dass das war in Tunesien und der wohnte schon seit langem in Frankreich und arbeitete als Auslieferungsfahrer. Also das war sein LKW. Der war überhaupt nicht religiös, drogensüchtig und angeblich hat er auch seine Frau misshandelt. Und der war auch Polizei bekannt, noch 6 Monate vor dem Attentat, für kleinere Verbrechen.
Schon interessant, dass viele bekannt waren.
Es gibt eine starke Kritik. Entschuldigung.
Kein Problem. Sprich.
Es gibt eine starke Kritik jetzt an der Justiz in Frankreich, was auch richtig so ist. Aber wie gesagt, auch der Rechtsruck ist ein zweiter Effekt, der stattfindet von jenen Leuten, die eben nicht sehr viel nachdenken.
Ja. Und das Ähnliche, was wir vor uns kurz hatten, findet ja auch in Deutschland statt, dass natürlich die rechten Parteien, Rechtslastigen, natürlich die ganze Situation ausnutzen, um halt gezielt nochmal Öl ins Feuer zu gießen, um halt Unschuldige zu beschuldigen, was halt in diesem Fall Muslime sind, auch wenn es die meisten Täter natürlich nicht waren.
Ja. Also es geschieht in ganz Europa.
Denn wenn es sich um psychologische Probleme in der Mehrzahl der Menschen handelt, dann werden sich die Medien auch kümmern müssen, darum Erklärungen zu bringen. Also warum sind diese Menschen depressiv? Warum geht es ihnen schlecht? Und das würde natürlich die ganzen Probleme mit unserer Gesellschaft aufzeigen, dass nicht alles perfekt ist, dass nicht alles ordentlich läuft. Und das ist natürlich einfach, ein externes Feindbild zu haben. Also das ist einfach der einfachere Weg, während es besser wäre, wenn wir uns selbst untersuchen würden.
Genau, ich würde sagen, können wir vielleicht auch noch mal ein Stückchen weitergehen. Jetzt nicht nur auf die Einzeltäter, sondern vielleicht mehr auf die ganz große Aktion, was in der Türkei geschehen ist, und zwar der Putsch gegen Erdogan. Wir hatten Erdogan ja schon immer mal in den letzten Wochen behandelt, immer so nebenbei teilweise auch kritisch über ihn immer berichtet auf SOT, weil wir einfach nicht wussten, auf welcher Seite steht er nun, weil er hat NATO-Basen auf sich, war gegen Putin, gegen den. Und ja, jetzt hat sich scheinbar ein ganz neues Bild über Erdogan abgezeichnet, dass er vielleicht doch so eine Art Mittelspieler ist, würde ich mal fast sagen. Und jetzt seine Seite bekennt. Oder was denkt ihr?
Also der Putsch hat auch genau in der Zeit stattgefunden, als hier in Deutschland und in der ganzen Welt dieses Chaos losgetreten ist. Und interessanterweise war es Erdogan möglich, diesen Putsch innerhalb von wenigen Stunden niederzuschlagen, was einige Medien in dieser Hinsicht spekulieren, ist, dass Russland in der Hinsicht vielleicht eine Warnung an die Türkei ausgesprochen hat, weil sie schon geheimdienstliche Quellen und Indizien hatten, dass da was geplant ist.
Das war übrigens eine offizielle Meldung von einer iranischen Agentur, dass Russen diese Geheiminformationen ziemlich schnell zugespielt haben.
Also vom Gesamtkontext betrachtet, den wir ja eigentlich täglich verfolgen und seit Wochen, Monaten, spricht schon einiges dafür, dass das tatsächlich so stattgefunden hat. Und da stecken natürlich auch bestimmte Gründe dahinter, warum wahrscheinlich in gerade dieser Zeit und an diesem Ort dieser Putschversuch gegen Erdogan und seine Regierung durchgeführt wurde.
Und das Ganze fing, glaube ich, an, vor ein paar Wochen hatten wir es kurz angesprochen, dass halt der Anschlag in Istanbul war, wo halt zufälligerweise Erdogan eine Entschuldigung an Putin verfasst hat. Und dann hat es natürlich geknallt und wahrscheinlich durch diese Bindung zu Russland oder versuchte Bindung zu Russland erstmal, dass dann natürlich ein Strich durch die Rechnung gemacht werden sollte und halt Erdogan abgesetzt werden sollte dadurch.
Ja, der Anschlag in Mainz war, glaube ich, der Abschuss von diesem Kampfjet in der Türkei, in dem er dann ausgegangen ist, dass es Erdogan und seine Regierung waren, die das dann tatsächlich auch teilweise gesagt haben, dass sie es waren. Aber man muss halt auch den Gesamtkontext verstehen in der Türkei und dass die Türkei schon seit mindestens 30, 40 Jahren extrem infiltriert ist durch Gladio, Geheimarmeen und durch die NATO selbst und dass die, dass eine Regierung, selbst wenn sie positive Sachen machen will oder auch negative Sachen, es schwer hat, ihre eigene Linie durchzuziehen, wenn das System so extrem infiltriert ist durch Agenten aus den USA.
Und dann muss natürlich die Konsequenz sein, was Erdogan auch gemacht hat, dass er innerhalb einer Nacht halt mehrere tausend Leute festgenommen hat, damit sie halt nicht mehr agieren können sozusagen, was natürlich in westlichen Medien wieder negativ ausgelegt wurde. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch.
Vielleicht kurz noch zu diesem Timing. Also vor mehreren Wochen hat Erdogan sich entschuldigt beim Putin und bei Russland. Und direkt danach hatten wir diesen Anschlag in dem türkischen Flughafen. Ja. Und das hat angeblich nicht ausgereicht. Und jetzt haben wir Putsch in der Türkei.
Ein Putschversuch, der niedergeschlagen wurde, ja. Also es kam direkt danach, nachdem Erdogan sich schriftlich entschuldigt hat für die Geschehnisse nach dem Abschuss des Kampfjets.
Komisch.
Ja, es gab einen sicheren Schulterschluss oder eine Annäherung zwischen Erdogan und Russland, Putin. Und es ist höchstwahrscheinlich, dass Erdogan es gewusst hat oder vorgewarnt wurde. Hm. Zwei Tage vor dem Putschversuch hat Frankreich die Botschaft in der Türkei geschlossen und das Personal abgezogen, mit der Begründung, dass eine sehr starke Bedrohung existiert. Und wir wissen, dass der französische Geheimdienst sehr gut arbeitet. Und wenn die Franzosen das gewusst haben, dann hat es natürlich auch Russland gewusst, der russische Geheimdienst. Und der Tatsache, dass Erdogan in Marmaris auf Urlaub war, Urlaub in Anführungszeichen, und nicht in seinem Präsidentenpalast, zeigt, dass er vorgewarnt worden ist. Und angeblich hat er ein SMS bekommen, glaube ich eine Stunde bevor der Putschversuch gestartet wurde, und hat dann noch vor Mitternacht das Hotel in Marmaris verlassen, ist mit dem Flugzeug, mit seiner Präsidentenmaschine zurück nach in die Hauptstadt geflogen. Und offenbar hätte er abgeschossen werden sollen, aber seine Piloten haben den Code also den Radarcode von einer Turkish Airlines Passagier, also zivilen Maschine vorgetäuscht und ist deswegen nicht abgeschossen worden. Die Maschine hat dann gekreist, glaube ich, für 40 Minuten und ist dann ohne Erlaubnis des Towers gelandet. Und von dort aus hat er dann die Nachricht über eine normale Handy-App zu einem Fernsehsender weitergeleitet oder war live auf Sendung, wo er gesagt hat, oder das Volk gebeten hat, sich zu wehren gegen diesen Aufstand. Und das ist auch ein ganz neu, dass die Bevölkerung die Putschisten gegen die vorgegangen ist. Also die Putschisten sind wirklich auf die Zivilbevölkerung ist wirklich auf Panzer hinauf und haben die Soldaten, die Putschisten herausgeholt aus den Panzern und so weiter. Also das ist etwas Neues, dass sich die Zivilbevölkerung hier einmischt, obwohl sie gewarnt worden ist, zu Hause zu bleiben.
Ja, das ist auch der Hauptgrund, warum der Putschversuch überhaupt gescheitert ist, weil viele Menschen auf die Straße gegangen sind und sich dagegen gestellt haben.
Es stellt natürlich auch, wenn es jetzt schon Jahre her ist, diese Farbrevolution in der Türkei in Frage. Es gab vor einigen Jahren, da gab es viele Proteste auch in der Türkei. Und da frage ich mich jetzt in diesem Zusammenhang, ob die vielleicht auch schon provoziert wurden von äußeren Kräften, damit die Türkei destabilisiert wird. Aber ich weiß es nicht. Ich kann es nur vermuten.
Vor allem auch die häufigen Anschläge in den letzten Monaten und Jahren, die sehr viele Leute in der Türkei umgebracht haben durch
Bomben. Und was Michi von uns sagte, gerade die Strategie der Spannung, wer hat denn wirklich die Anschläge gegen die Kurden verübt? Man hat natürlich immer leicht vermutet, es war Erdogan, aber vielleicht waren es bewusst, hat auch wieder NATO-Geheime, NATO-Armeen, die Spannung erzeugen wollten, genau zwischen diesen zwei Bevölkerungsgruppen, Türken und Kurden. Also es würde jetzt in diesem Sinne vollkommen Sinn machen, wenn man das mal so sieht.
Ja, genau.
Putsche in der Türkei sind ja nichts Neues. Es fand einer statt 1960 und dann auch 1980. Und generell, also wie die Türkei entstanden ist, hat das Militär immer sehr viel Macht gehabt, auch religiösen Einfluss. Ja. Es gab da und eben durch die Bemühungen von Erdogan, sich der EU anzunähern, hat Erdogan mehr gemacht im Sinne von Demokratisierung der Türkei als alle anderen vor ihm. Und das hat dem Militär offenbar nicht gepasst. Weil das Militär und auch die Geheimdienste zum ersten Mal dem Parlament untergeordnet waren und das Militär nicht eine eigene Macht war, die komplett souverän waren. Offenbar ist es ihnen dann zu viel geworden und der Putsch wurde veranstaltet. Offenbar ist es so, nachdem er gescheitert ist, dass es nicht sehr gut geplant war und dass es eine rasche Aktion gewesen ist, die nicht sehr gut geplant worden ist. Es gibt dann noch den sogenannten Gülen, der ein religiöser Prediger ist, von dem bekannt ist, dass er 1999 mit Hilfe früherer CIA-Kontakte in die USA geflogen ist, wo er immer noch Kontakt zu seiner Anhängerschaft halten konnte. Er wurde aus der Türkei praktisch verbannt, hat es Probleme gegeben. Und er streitet natürlich ab, dass er dahinter steht, aber er kann sagen, was er möchte. Es sind wieder mal mehr Details hinter der ganzen Geschichte, als wir erfahren. Aber es ist sehr interessant im Zusammenhang mit dem Militär und der Demokratisierung der EU und dass er eben sich annähern möchte dem Westen.
Es ist ja auch interessant, wenn man sich überlegt, dass die Türkei strategisch wichtig ist, ne? Also auch gerade im Syrien-Konflikt spielt das Land ja eine starke Rolle, auch im Zuge der Flüchtlingskrise und die CIA und US-Interessen haben ja eine lange Geschichte, sich einzumischen in andere Länder, um es mal vorsichtig zu sagen. Und da liegt ja nahe, dass wenn jetzt da auch gerade ein NATO-Staat ist, der, wo man sich vielleicht nicht sicher ist, ob die Interessen so verfolgt werden oder wie auch immer, dass man da eingreift in irgendeiner Form, ist, die Vermutung liegt ja schon mal so ein bisschen nah. Und wenn man dann sich eben noch diesen ganzen Hintergrund mit Gülen und so anschaut und der Streit, der ja zwischen Gülen und Erdogan irgendwann eskaliert ist, woraufhin er dann wohl ja, geflohen ist, in Anführungsstrichen, in die USA, dann ja, fragt man sich schon, was da vielleicht im Hintergrund passiert ist.
Übrigens ist Gülen auch ein Multimilliardär und betreibt ein Netzwerk durch die ganze Türkei. Und dieses Netzwerk wurde jetzt durch diesen Putschversuch offengelegt und deswegen sind auch so viele Verhaftungen stattgefunden. Und sieht ganz danach aus, dass Erdogan und seine Regierung jetzt besser durchgreifen können, weil sie jetzt die Möglichkeit dazu haben, durch eine unbedachte und schnelle Aktion aus Angst, dass sich die Türkei und Russland annähert.
Ich habe da aber auch nochmal eine Frage in die Runde. Wie seht ihr das denn? Kann es sein, dass er da auch einfach ein bisschen überreagiert? Also ich meine, klar, hier hört man natürlich wüste Anschuldigungen, aber ich sage mal so, er hat ja auch gesagt, er will die Todesstrafe wieder einführen, sag ich mal, Wissenschaftler aus aller Welt trifft es ja auch, also türkische Wissenschaftler und so weiter. Ja, es ist schon sehr extrem.
Also, wenn es stimmt, dass er sich jetzt mit Putin annähert und Russland, was er auch, was bei seiner Mitteilung gegeben hat, dann ist es auch klar, dass alles in westlichen Medien unternommen wird, um Erdogan zu diskreditieren, inklusive die Todesstrafe, was natürlich einen sofortigen Stopp der EU-Eintrittsverhandlungen verursachen sollte. Also da gibt es sicher auch Falschmeldungen und Übertreibungen. Es ist aber klar, dass er immer schon von einem Parallelstaat gesprochen, also ein Staat innerhalb eines Staates, was an fast an Italien erinnert in den 60er Jahren. Und offenbar war es so, dass die Gülen-Bewegung über Jahre hinweg im Staatsapparat, in den Sicherheitsorganen und im Justizwesen gezielt und systematisch eigene Leute in Schlüsselpositionen gesetzt hat. Offenbar ist es auch so, dass jetzt dieser Pilot, der den russischen Bomber abgeschossen hat, auch verhaftet worden ist oder, glaube ich, sogar ausgeliefert worden ist. Was zeigt, dass dieser Angriff auf den türkischen Bomber über Syrien nichts mit Erdogan zu tun hatte, sondern einfach nur mit der NATO-CIA-bezogenen Parallelregierung innerhalb von der Türkei. Und das ist da dass es zumindest zwei Befehlsketten gibt. Und in dem Sinne, ja, es sind, glaube ich, 16.000 Leute verhaftet worden. Aber ja, wie gesagt, wenn über Jahre lang in Schlüsselpositionen Leute eingesetzt werden, die den demokratischen Staat der Türkei unterminieren sollen, dann ist es auch verständlich, warum die dann wieder entfernt werden, speziell dann, wenn es von den Leuten auch demokratisch gewünscht ist. Die Leute haben sich auch gegen den Putschversuch gewendet. Und man sollte sich halt wehren gegen oder aufpassen, dass übertriebene Propaganda auch richtig verstanden wird.
Mhm. Es gab heute eine Meldung übrigens über Erdogan, dass er alle Klagen wegen Beleidigung zurückziehen wird. Ihm zufolge, hier im Artikel, hat ihn das Gefühl der Einheit nach dem gescheiterten Militärputsch im Land dazu bewogen. Also ich frage mich auch bei der ganzen Sache mit der Türkei, also Erdogan, der sich an Russland annähert, inwiefern ihn Putin da so ein bisschen coacht. Und weil Putin hat es ja in Russland und macht das ja auch immer noch, schaut er auch immer drauf, dass er korrupte Leute einfach entlässt, um das halt so in Anführungsstrichen rein wie möglich zu halten.
Putin hat das gleiche gemacht. Als Putin an die Macht gekommen ist, hat er die ganzen Oligarchen hinausgekickt aus Russland. Genau. Und wir wissen heute, dass das Image, das Putin hat, der ist der total verteufelt. Und dass wenn es wahr ist, dass Erdogan das gleiche gemacht hat oder noch immer jetzt macht mit diesen Aufräumen in seiner Regierung, dann ist es auch klar, warum, wenn Erdogan ein schlechtes Image kriegen wird, genauso wie der Putin. Und dann eine Pressemitteilung. 9 Tage nach dem gescheiterten Militärputsch hat der türkische Außenminister dem russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich für die bedingungslose Unterstützung gedankt. Genau. Also wir werden jetzt sicher Freunde, und das heißt, die Vereinigten Staaten mit CIA und NATO, die haben ja damit das Gegenteil erreicht von dem, was sie wollten, indem sie es einfach schnell machen wollten und den Erdogan weghaben wollten.
Ja. Und das ist vielleicht noch ein guter Stichpunkt zum Schluss der Sendung. USA und die Wahl, würde ich mal sagen.
Welche Wahl?
Es gibt gar keine.
Ach so, Demokratie. Okay.
Die haben jetzt die Wahl gehabt zwischen Trump und Hillary und jetzt steht es fest, dass es zwischen Trump und Hillary ist.
Genau, ja, das war's. Ja.
Das wäre ja, da nicht so.
Das ist.
Luke?
Ja, nee, ich finde es nur so interessant, weil die USA ja trotz allen Missständen und so immer noch so als die Urdemokratie dargestellt wird oder in den Köpfen verankert ist. Und ich meine, ich glaube, da reichen 10 Sendungen nicht, um die ganzen Probleme anzusprechen, die da herrschen. Aber jetzt bei diesen bei dieser Versammlung der Demokraten, ne, da haben sie ja quasi die Vertreter von den Staaten, in denen Bernie Sanders gewonnen hat, quasi einfach ausgesperrt oder rausgeschmissen, weil die genau wussten, dass sonst die Hillary ausgebuht wird ohne Ende. Also ich meine, was ist denn das für eine Demokratie? Also das war jetzt nur das letzte Beispiel. Aber ja, also Vorzeigeland der Demokratie, nicht so.
Nicht ganz so.
Ja, und in dem Zusammenhang, also wo jetzt halt so auch bewusst so wegen Bernie Sanders da, also dass die nicht reingelassen worden sind, also da gab es ja auch, also von, also WikiLeaks hat E-Mails veröffentlicht und auch Voicemails, also von den Demokraten, also wo dann dadurch also offensichtlich wurde, dass auch innerparteilich eine Art Intrige gegen Bernie Sanders gelaufen ist, zugunsten von Hillary Clinton.
Ja, und was? Und
wo die Demokraten.
Ja, sie wollten ihn beschmieren. Ja? Sie wollten ihn beschmieren, ihn in Verruf bringen.
Genau, und was hat dann Hillary und ihr Beraterteam gesagt, was der Grund dafür ist?
Dass Putin ist schuld.
Putin ist schuld. Die Lösung Nummer 1, Putin. Zur Not ist halt Putin.
Putin heimlich unterstützt Trump.
Ja, sicherlich.
Ja, also wenn es Hillary wird, dann wissen wir genau, was die Amerikaner und wir bekommen werden, weil es dann genauso weitergeht wie Bill Clinton, George Bush, Obama und jetzt dann Hillary Clinton. Die gehören alle den Neokonservativen an. Ja. Und wer sich über die Neokonservativen informiert, wir werden sehen, dass die eben die interventionistische Politik der USA fördern. Das heißt, USA mischt sich auf der ganzen Welt ein, um Demokratie zu exportieren, auch wenn das heißt mit Bomben, also Länder zu bomben, damit wir dann Demokratie haben. Das heißt, mit Hillary Clinton wird das dann genauso weitergehen. Hm. Und der Grund, warum wir sie manchmal lustigerweise mit Hillary nennen, ist der Grund, weil sie damals mit Saddam Hussein gesagt hat, wir kamen, wir sahen und er starb, glaube ich, das hat sie gesagt.
Ja, die da halt.
Und wenn Hillary Clinton es wird, dann wird es genauso weitergehen. Also die USA wird sich weiterhin einmischen und Vorreiterrolle auf der ganzen Welt spielen und versuchen auch TTIP und so weiter, die ganzen Bündnisse durchzusetzen. Das hat alles neokonservative Hintergründe. Ja, und wenn es Trump wird, ist schwer zu sagen, was wir dann alle bekommen werden, weil ja, sowas hat es, glaube ich, noch nicht gegeben. Nee. Er ist natürlich ein Geschäftsmann und man kann vielleicht wird auch gute Dinge erreichen, aber ja.
Also sein Rekord spricht eindeutig dagegen. Und sein Rekord als toller Geschäftsmann basiert zum größten Teil auf Lügen. Also Letzin hat zum Beispiel seinen Ghostwriter ausgepackt, der sein tolles Buch geschrieben hat, von dem er die ganze Zeit geredet hat, wie toll er doch ist in Sachen Business, und aufgedeckt, dass er als Ghostwriter dieses Buch geschrieben hat. Und weiter hat er gesagt, er würde das heute nicht mehr machen und hat es damals nur gemacht wegen dem Geld. Er hat also Geld dafür bekommen, dass Trump ein Buch bekommt, wo dann drin steht, wie toll er doch als Businessman ist. Und Des Weiteren hat er dann gesagt, er würde das Buch heute nicht mehr so nennen, wie er es genannt hat. Das Buch hieß, glaube ich, fällt mir gerade nicht ein. Egal. Auf jeden Fall, er würde es heute anders nennen, wie ich ein guter Soziopath bin. Oder ich bin ein guter Soziopath.
The Art of the Deal heißt es.
Das hat er gesagt, ja.
The Art of the Deal.
The Art of the Deal, genau, genau. Die Kunst des Deals. Und die Kunst, ja, das Buch nicht selber geschrieben
zu haben. Andere Leute über den Tisch zu ziehen.
Ja.
Ja. Ja. Wer eine Mauer bauen will, zwischen Mexiko und den USA, also ich glaube da, und das wirklich ernsthaft vertritt, da ja, fällt einem ja schon nichts mehr zu ein.
Und das Lustige ist, dass Mexiko teilweise schon besser geht als den Vereinigten, ja, Staaten. Also die Börsenwerte gehen hinauf. Und das Ironische dabei würde dann sein mit dieser Mauer, dass es nicht so ist, dass die Mexikaner davon abgehalten werden, in die USA zu kommen, sondern die Amerikaner nach Mexiko. Ja. Wenn es dann wirklich schlecht sein sollte.
Ja. Ja, haben eine Sache, die ich... Entschuldigung?
Ja, nee, sag.
Nee, was ich noch wirklich sehr schön fand, auf RT hatte ich das gesehen, da hatten sie einen der Protestler, der Demonstranten draußen vor dem Demokratie-Kongress da interviewt. Und das Totschlagargument ist ja immer, sag ich mal, ja, also unter den Demokraten jetzt, wenn du jetzt nicht für Hillary bist, dann hilfst du ja nicht mit, Trump zu verhindern. Mhm. Und dann haben sie halt gefragt, ja, warum hilfst, also jetzt mit deiner Kritik und so, warum hilfst du denn nicht mit, Trump zu verhindern? Und dann meinte er so, ja, weil ich es nicht einsehe, um jemanden zu verhindern, der verspricht, meine Freiheit wegzunehmen, jemanden zu wählen, der seit 10 Jahren meine Freiheit wegnimmt. Mhm. Also das fand ich irgendwie ganz gut auf den Punkt gebracht.
Ja. Ja.
Mhm. Es gab noch eine Umfrage, was die Leute bevorzugen würden, wenn sie eine dritte Wahl hätten, Hillary, Trump oder einen Kometeneinschlag, einen Asteroideneinschlag auf der Erde.
Das passt ja sehr gut.
Prozentzahl. Eine sehr große Prozentzahl hat sich für den Asteroiden-Kometeneinschlag entschieden.
Ja, das weiß ich
nicht nur die Prozente, aber es war wirklich sehr groß. Zwischen 20 und 60 Prozent, ich kann mich nicht mehr erinnern.
Und die Umfrage war in den USA, ja?
Ja.
Das kollektive
eine lustig gemeinte Umfrage, aber trotzdem, naja.
Ja.
Was soll man dazu sagen?
Mhm. Schauen wir mal, würde ich sagen.
Mhm.
In diesem November ist die Wahl.
Ja. Oh Gott.
Oh yeah.
Wir sind ganz gespannt.
Oh ja. Ich kann mich kaum noch halten.
Die Freiheitsstatue wird wieder hochgelebt für Demokratie. Das ist wieder das große Symbol und ja.
Diese Wahl ist übrigens auch ein gutes Zeichen der Zeit. Ne?
Mhm. Schlimmer geht's nicht mehr.
Nee.
Ja.
Gut, ne. Also nachdem alles so schlecht ist, warum, also was sind die Gründe, dass man warum sollte man sich mit dem allen beschäftigen? Das ist meine Frage. Es ist alles so negativ, dass man am liebsten seinen Kopf in den Sand stecken würde und sich fragt, warum sollte ich mich damit eigentlich beschäftigen?
Ja, weil es Hoffnung gibt, oder?
Ja.
Was? Okay.
Ja.
Also das
ist alles ganz schlecht und es gibt Hoffnung. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen drüber sprechen.
Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, okay. Nee, ist natürlich wichtig zu wissen, ja, zum einen, was passiert überhaupt in der Welt? Und um dann zu sagen, nee, das möchte ich nicht mitmachen, zum einen, halt diesen teilweise, Entschuldigung, Blödsinn zu verfolgen, der berichtet wird, einfach einen anderen Weg zu gehen, würde ich mir fast behaupten.
Ja, wir können nicht kontrollieren, was da draußen geschieht, weil wir können eben, was wir in unserer Kontrolle haben, ist wie...
Was wir selber tun
ja, und somit haben wir auch wieder einen Einfluss, zumindest auf unsere unmittelbare Umgebung, und dass wir praktisch ein Zeichen setzen, nein, wir machen da nicht mit.
Ja.
Wir sehen das anders und wir handeln auch dementsprechend. Also.
Ja. Also das heißt jetzt wirklich, wir können nicht die Welt ändern, wir können sie nur beobachten, aber bei uns selber können wir anfangen und halt Sachen verbessern, die wir für verbesserungswürdig halten. Und da gibt es schon einiges immer zu tun. Würde ich auf jeden Fall mal so sagen.
Denn wenn man weiß, wenn man die Mechanismen weiß, die am Werk sind, kann man zumindest seinen eigenen Stress reduzieren. Und das ist schon sehr viel wert. Und wenn man das auch noch für seine Freunde und Familie tun kann oder mit den Leuten, mit denen man eng verbunden ist, dann ist es dann auch schon sehr viel wert. Und das ist der Grund, warum wir die ganzen Sachen analysieren und auch aufzeichnen, um das Gesamtbild zu sehen und entsprechend dann auch sehen können, wohin wir gehen. Und das auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen können.
Und wie es
gibt sicher auch einen Bedarf. Es gibt sicher auch einen Bedarf an Fragestellungen. Warum passiert es? Leute verstecken sich jetzt immer noch und Pokémon Go, dieses Spiel, das sehr viele Leute spielen, ist ja auch ein Zeichen der Zeit, wo die Menschen einfach abschalten, das Gehirn komplett abschalten und sich in eine Traumwelt verlieren. An einem gewissen Punkt entstehen dann vielleicht Fragen, warum alles passiert, und dann gibt es einige Menschen, eine kleine Gruppe von Menschen, die das durch die Analyse von den ganzen Berichten herausgefunden haben und dann Antworten geben können. Und große Veränderungen in der Welt sind nie von allen Menschen ausgegangen. Es sind immer kleine Gruppen gewesen, die große Veränderungen, auch gute Veränderungen gemacht haben. Und jeder von uns, auch Sie, die diese Radiosendung hören, können daran teilhaben, einfach indem Sie sich Berichte anschauen, kritisch sind. Und alles versuchen, ein Gesamtbild zu vereinigen.
Vielleicht als guter Abschlusssatz von Lauren Andjacek aus einem ihren Artikeln. Ich kurz den Titel. Wissen und Freiheit, das Mittel gegen den wachsenden Faschismus. Der Artikel wurde geschrieben, gerade in dem Zusammenhang halt von den vielen Flüchtlingen und das immer mehr gegen Flüchtlinge hetzen. Und der letzte Satz heißt aus diesem Artikel: Verbreiten Sie Wissen, nicht Angst. Und haben Sie niemals Angst vor der Wahrheit. Und das ist genau das Motto, dem wir halt auch folgen von Sotternet. Genau. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Dann sagt mir jeder Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Bis in zwei Wochen dann.
Tschüss. Zwei Wochen.
Ciao.
Und in zwei Wochen kommt dann auch politische Pornorologie, ein sehr sperriger Name mit sehr wichtigen Inhalt. Und das möchten wir euch ganz gerne nachbringen, weil das wirklich ein sehr, sehr wichtiges Buch ist und was sehr viele Sachen erklärt, was in der Welt geschieht, und darüber auch ein Verständnis zu entwickeln.
Okay. Es wird alles erklären, über was wir heute in der Sendung gesprochen haben.
Ja.
Genau. Mhm. Gut, dann nochmal Tschüss an alle und bis demnächst. Ciao.
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 Tschüss.